Wenn wir das Licht und Leben bei der Hand haben, dann sehen wir da auch das Predigtthema für heute. Das Grab der Familie. Wie ich dieses Thema zum ersten Mal gesehen habe, habe ich mir gedacht, ist das ein Predigtthema? Was kann man darüber schon sagen? Was will uns Gott darüber sagen? Weil auf das kommt es ja letztlich drauf an. Auch wie ich das erste Mal den Text gelesen habe, habe ich mir gedacht, ja okay, eine interessante Geschichte. Aber was sagt uns das? Ich glaube, Gott kann durch jeden Text in der Bibel, durch jedes Wort, durch jeden Vers zu uns reden. Ich habe es auch so in der Vorbereitung erlebt und ich möchte jetzt auch ihn bitten, dass wir sein Reden hören und erleben. Herr, ich möchte dir danken für dein Wort, ich möchte dir danken für dein Reden zu uns. Ich möchte dir danken, Herr, dass du lebendig bist. Ich möchte dir danken, dass wir dich hören können, erleben können, spüren können, jetzt auch in dieser Zeit, die wir gemeinsam hier sind. So wollen wir bitten, Herr, dass du zu uns redest, zu unseren Herzen, durch dein Wort. Amen. Ja, der Predigttext, den wir für heute vorgegeben haben, besteht im Wesentlichen aus zwei Teilen. Der erste Teil ist auch im Licht und Leben hier unten abgedruckt. Ich habe ihn für uns auch auf Folie gegeben und so können wir jetzt mal den ersten Teil aus 1. Mose 22, die letzten Verse, also ab Vers 20 bis 24 lesen. Es beginnt einmal mit nach diesen Geschichten und wenn wir letzten Sonntag hier waren, dann erinnern wir uns vielleicht noch an die Predigt, wo Abraham seinen Sohn Isaak opfern hätte sollen oder wollen oder geglaubt hat, dass er ihn opfern soll. Und auf diese Geschichte bezieht sich der Text. Nach diesen Geschichten begab sich's, dass Abraham angesagt wurde, siehe, Milka hat auch Söhne geboren, deinem Bruder Nahor, nämlich Uz, den Erzgeborenen, und Bus, seinem Bruder, und Kemuel, von dem die Aramäer herkommen, und Keset, und Haso, und Pildasch, und Jidlaf, und Betuel. Betuel aber zeugte Rebekka. Diese acht gebar Milka dem Nahor, Abrahams Bruder. Und seine Nebenfrau mit Namen Räumer gebar auch, nämlich den Tebach, Gaham, Tahasch und Macha. Ja, viele Namen, 12 Söhne werden hier genannt vom Bruder des Abraham, die Erben bekommen hat. Und da habe ich mir gedacht, ja okay, wird uns hier berichtet, Abrahams Bruder hat 12 Söhne. Gott hat aber Abraham erwählt. Abraham hat zumindest von seiner Frau Sarah gerade mal einen Sohn. Also wenn ich jemand erwählen würde, der jetzt viele Nachkommen haben soll, und da gibt es 2 Brüder, der eine hat 12 Söhne, der andere einen, oder vielleicht 2, ja, dann würde ich den mit den 12 nehmen. Viele Kinder wäre ja für viele Nachkommen viel geeigneter, aber Gott hat andere Wege, ganz andere. Nicht immer den einfachen, nicht immer den Weg, der uns logisch erscheint. Gott hat Abraham erwählt. Warum, das weiß er. Wir sehen es dann auch, wenn wir die Geschichte weiterlesen und beobachten können. Die Auswirkungen sehen wir ja bis heute und spüren es und erleben es auch gerade jetzt diese Woche. Jedenfalls dürfen wir diesen Plan Gottes in seinem Wort immer und immer wieder sehen und erleben. Und so wollen wir jetzt zum eigentlichen Hauptteil unserer Predigt kommen, zum Kapitel 23 in diesem 1. Mose. Es ist also hier von einem Grab die Rede. Ob das Grab so ausgesehen hat, das weiß ich nicht. Das ist irgendein Foto von irgendeinem Grab. Aber so ähnlich haben die damals wohl ausgesehen. Sarah, die Frau Abrahams, wurde 127 Jahre alt und starb in Kirjat Arba, das ist Hebron, im Lande Kanaan. Da kam Abraham, dass er sie beklagte und beweinte. Danach stand er auf von seiner Toten und redete mit den Hethitern und sprach: Ich bin ein Fremdling und beisaße bei euch. Gebt mir ein Erdbegräbnis bei euch, dass ich meine Tote hinaustrage und begrabe. Da antworteten die Hethiter Abraham und sprachen zu ihm: Höre uns, lieber Herr, du bist ein Fürst Gottes unter uns. Begrabe deine Tote in einem unserer vornehmsten Gräber. Kein Mensch unter uns wird dir wehren, dass du in seinem Grabe deine Tote begrabst. Da stand Abraham auf und verneigte sich vor dem Volk des Landes, vor den Hethitern, und er redete mit ihnen und sprach: Gefällt es euch, dass ich meine Tote hinaustrage und begrabe? So höret mich und bittet für mich Ephron, den Sohn Zohas, dass er mir gebe seine Höhle in Machpela, die am Ende seines Ackers liegt. Er gebe sie mir um Geld, so viel sie wert ist, zum Erbbegräbnis unter euch. Ephron aber saß unter den Hethitern. Da antwortete Ephron, der Hethiter, dem Abraham vor den Ohren der Hethiter, vor allen, die beim Tor seiner Stadt versammelt waren, und sprach: Nein, mein Herr, sondern höre mir zu. Ich schenke dir den Acker und die Höhle darin und übergebe dir es vor den Augen der Söhne meines Volks, um deine Tote dort zu begraben. Da verneigte sich Abraham vor dem Volk des Landes und redete mit Ephron, sodass das Volk des Landes es hörte, und sprach: Willst du ihn mir lassen, so bitte ich, nimm von mir das Geld für den Acker, das ich dir gebe, so will ich meine Tote dort begraben. Ephron antwortete Abraham und sprach zu ihm: Mein Herr, höre mich doch, das Feld ist 400 Lot Silber wert, was ist das aber zwischen mir und dir? Begrabe nur deine Tote. Abraham gehorchte Ephron und wog ihm die Summe dar, die er genannt hatte vor den Ohren der Hethiter, 400 Lot Silber nach dem Gewicht, das im Kauf gang und gäbe war. So wurde Ephrons Acker im Machpela, östlich von Mamre, Abraham zum Eigentum bestätigt, mit der Höhle darin und mit allen Bäumen auf dem Acker umher, vor den Augen der Hethiter und aller, die beim Tor seiner Stadt versammelt waren. Danach begrub Abraham Sarah, seine Frau, in der Höhle des Ackers in Machpela, östlich von Mamre, das ist Hebron, im Lande Kanaan. So wurden Abraham der Acker und die Höhle darin zum Erbbegräbnis bestätigt von den Hethitern. Ein sehr ausführlicher Bericht, wie Abraham dieses Grab erworben hat. Detailliert, genau, mit Namen, mit Ortsangabe, alles ist da im Detail beschrieben. Dieser Abschnitt beginnt mit dem ja traurigen Ereignis, mit dem Tod der Sarah. Sarah stirbt, hochbetagt, mit 127 Jahren, in Kiriat Arba. Das ist ein Ort bei Hebron. Hebron ist ja auch heute noch eine Stadt, südlich, ungefähr 30 Kilometer südlich von Jerusalem. Hier haben wir Hebron, da ist Jerusalem. Und hier in Beersheba hat Abraham hauptsächlich gelebt in dieser Zeit oder meistens gelebt. Sarah ist eben hier irgendwo in der Nähe da gestorben, darum wollte er es auch hier begraben. Gelebt hat er hier in Beersheba, das ist am Rand der Wüste Sinai, da haben wir das Tote Meer. Heiß, trocken. Hebron liegt oben auf dem Höhenrücken, der bis Jerusalem geht und auch weiter nach oben geht, so auf zwischen 900 und 1000 Meter Höhe. Da ist es fruchtbarer, grüner, nicht ganz so heiß. Und diese Stadt, wie gesagt, und diese Gegend gibt es natürlich heute noch genauso. Sarah war also alt, 127 Jahre. Auch das ist wieder nur relativ. Abraham hat danach ja noch lange gelebt, ungefähr 40 Jahre. Er ist 175 geworden. Also Abraham ist noch deutlich älter geworden damals. Jedenfalls war Abraham halt immer hier so unterwegs. Er hat kein eigenes Haus oder so gehabt. Mit seinem ganzen Gefolge, mit seinen Zelten ist er da durch das Land gezogen. Wahrscheinlich immer auf der Suche auch nach Futter für seine Tiere. Offensichtlich war er sehr angesehen unter den Hethitern, die dort die Einheimischen waren zu dem Zeitpunkt. Jedenfalls wird uns das auch in diesem Bericht hier so geschildert. Er hat hier gelebt, er ist in dieses Land gezogen von Ferne, da von da weiter drüben, heutige Irak, Iran irgendwo, weil Gott ihm dieses Land verheißen hat. Und jetzt lebt er in diesem Land schon viele Jahre, zieht umher, das Land ist ihm verheißen, aber eigentlich gehört ihm nichts, gar nichts, außer seine Zelte natürlich und sein Vermögen, was er gehabt hat, aber nicht das Land. Und jetzt stirbt sie hier und da war es damals natürlich Sitte und wichtig, dass sie dann auch hier begraben wird. Jedenfalls war das dem Abraham wichtig und nicht einfach irgendwo, sondern er wollte sie schon begraben auf einer Stelle, die dann ihm, seiner Familie gehört. Die ein Grab der Familie, so wie es unser Predigtext ja auch heißt, letztlich ist und wird. Die Sarah, die war nicht nur von Abraham geliebt, sie war auch von Gott auserwählt, sozusagen die Mutter, die Urmutter seines Volkes zu werden. Abraham hat ja zuerst viele Jahre lang keine Nachkommen gehabt. Dann hat die Sarah, die Magd von ihr, eine ägyptische Magd, ihm gegeben, sozusagen als Leihmutter, und war der Meinung, sie haben es halt selber probiert, hier für Nachkommen zu sorgen. Hat grundsätzlich auch funktioniert. Hagar hat einen Sohn bekommen, den Ismael. Aber das war nicht der Weg, den Gott wollte. Gott wollte nicht, dass sie ihren eigenen Weg gehen, sondern den Weg, den er vorgesehen hat. Und er musste dann noch weiter warten, bis Sarah dann endlich den Isaak geboren hat, von dem wir letzten Sonntag einiges gehört haben. Das war eben Gottes Plan und Gottes Weg. Und auch hier hatte der Ismael dann viele Söhne, 12 Söhne, die die späteren Arabervölker geworden sind und auch heute noch sind, die eben von diesem Ismael abstammen. Und Isaak, ja, der hat gerade mal 2 Söhne gehabt, Zwillinge, wovon einer wiederum auserwählt war. Also auch hier wieder der kompliziertere Weg, und die 2 Söhne waren ja auch nicht gerade immer friedlich zueinander, gibt es unter Kindern. Also Gott hat seine Wege vorgesehen. Abraham war sehr angesehen und kommt jetzt da zu den Hethitern, um ein Grab zu erbitten. Wenn heute jemand so angesehener stirbt, Udo Jürgens zum Beispiel kurz vor Weihnachten, da haben sich sofort mehrere Städte und Orte angeboten, um für ihn ein Ehrengrab zur Verfügung zu stellen. Nicht, weil er sich kein Grab leisten könnte oder seine Nachkommen, sondern weil es eine Ehre ist, wenn so ein berühmter Mensch in der jeweiligen Stadt eben begraben ist. Offensichtlich war das auch damals schon so. Für die Hethiter wäre es eine Ehre gewesen, wenn der Abraham seine Frau in einem sozusagen Ehrengrab begraben hätte. Aber der Abraham wollte zwar so ein Grab haben, aber er wollte es ihm nicht geschenkt haben. Ein Grab hat auch heute für die Juden eine ganz besondere Bedeutung, viel mehr noch als wie in unseren Kulturkreisen. Hier sehen wir, ihr seht es wahrscheinlich nicht, aber das sind lauter unzählige Gräber, alles Gräber. Vom Blick des Tempelbergs hinüber zum Ölberg, das ist der Ölberg, unzählige Gräber, jüdische Gräber, die hier begraben sind. Der Blick von der anderen Seite vom Ölberg hinüber zum Tempelberg. Der jüdische Friedhof. Die Juden erwarten den Messias und sie erwarten, dass er kommen wird am Ölberg, wiederkommen wird. Ja, und wenn sie hier begraben werden, dann sind sie schon mal ganz unmittelbar nahe bei ihm. Also ist schon mal ein Riesenvorteil. Außerdem haben sie ja da den ungetrübten Blick hinüber zum Tempelberg, auch wenn dort heute keine Synagoge steht, keine jüdische Stätte, sondern zwei Moscheen. Uns wird hier erklärt, die Bedeutung eines solchen Grabes, auch die Bedeutung der Steine, die man zum Gedenken hinlegt, übrigens ganz praktisch, braucht man nicht gießen und verwelken auch nicht. Aber jedenfalls ist so ein Grab für die Juden unheimlich wichtig, auch heute noch. Jüdische Friedhöfe gibt es ja auch in Europa noch ein paar und auch dort werden die sehr, sehr in Ehren gehalten. Übrigens haben auch die Moslems da drüben einen Friedhof, unmittelbar vor der Mauer. Den haben sie zum Schutz, weil ja in der Bibel steht, dass der Messias dadurch das goldene Tor kommen wird. Das haben wir übrigens hier zugemauert und davor der Friedhof. So sind sie eben der Meinung, ja, kann die Bibel nicht stimmen, weil Jesus wird ja nicht oder der Messias wird nicht über ein muslimisches Grab gehen. Er wird schon seinen Weg haben, welchen weiß ich nicht, aber er hat sicher seinen Weg. Ja, bei uns, das ist ein Foto aus Hallstatt, bei uns ist das mit den Gräbern nicht ganz so streng. In Hallstatt ist es so, wenn der Friedhof eben zu klein ist, dort ist ja nicht so viel Platz, dann grabt man die Toten aus, beschriftet die Köpfe schön, bemalt es vielleicht auch bunt, gibt es in eine Beinkammer und dann kann man das Grab schon wieder für den nächsten benutzen. Übrigens, so ein Beinkammer hat es in meiner Kindheit auch in Thalheim gegeben, da konnte man sogar rein als Kinder. Ja, gibt es heute nicht mehr. Okay, also für uns hat so ein Grab vielleicht nicht ganz so eine wichtige Bedeutung, aber doch für die Israelis, für die Juden und das sehen wir auch damals schon beim Abraham. Abraham verhandelt also jetzt um dieses Grab. Er zeigt sich sehr ehrfurchtsvoll, er fragt die führenden Leute, die sitzen damals unter dem Tor, wird uns sogar berichtet, da sitzen sie beim Stadttor beisammen, sozusagen die Stadtverwaltung, die Obersten. Und Abraham hat sich auch schon einen Acker ausgewählt und der gehört zufällig einem dieser wichtigen Leute da von Hebron. Und der sitzt auch unter ihnen und eigentlich könnte er ja jetzt zu ihm gehen und mit ihm da verhandeln oder ihm das Grab abkaufen oder was auch immer. Er könnte ihn auch fragen, aber er fragt ihn gar nicht direkt, sondern er geht zu den ganzen versammelten Leuten dort und fragt alle, dass er ein Grab haben möchte. Und dann sagen sie natürlich, okay, wir schenken dir eins. Und dann sagt er, naja, geschenkt will ich es ja gar nicht, fragt doch diesen, wie hat er geheißen, Ephron, dass er mir, meine Familie, sein Grab verkauft. Der sitzt aber mitten unter ihnen. Warum fragt er da das ganze Volk? Und der Ephron antwortet ihm auch dann, und will ihm das Grab überlassen und sagt, das ist doch eine Ehre für mich. Und was sind schon 400 Silberstücke? Mir kommt es aufs Geld nicht drauf an. Also arm dürfte nicht gewesen sein. Aber Abraham will das bezahlen. Ich bin ja in meinem Brotberuf Einkäufer. Das heißt, mein Job ist einzukaufen. Und eigentlich ist das Geschäft, das uns hier so detailliert berichtet wird, für einen Einkäufer ein ungewöhnliches Geschäft. Da wird mir was billig oder gratis angeboten und ich will mehr bezahlen. Wenn mir jemand etwas billig anbietet oder vielleicht sogar schenken will, da ist doch naheliegend, dass ich das nehme. Ist auf jeden Fall verlockend. Aber wenn ich letztlich niemand etwas schuldig bleiben will, wenn ich von niemand auch abhängig sein will, dann werde ich den fairen, echten Preis dafür bezahlen. Auch wenn es verlockend wäre, einen anderen Weg zu gehen. Und genauso sehe ich die Situation hier mit Abraham. Abraham will das nicht geschenkt haben. Er will das bezahlen. Warum ist uns dieser Kauf von diesem Stück Land so detailliert in der Bibel berichtet? Dieser Kauf, der hier geschildert ist, ist eben der erste Kauf eines Landes oder die erste Besitzübergabe eines Landes in diesem verheißenen Land an Abraham bzw. seine Nachkommen. Der erste Kauf in diesem Zentralland sozusagen von Israel. Übrigens, so ist es ungefähr heute. Das heißt, dieses Gebiet ist jenes, das von den Palästinensern beansprucht wird, hier der kleine Gazastreifen. Also Hebron liegt mitten in dem Gebiet, das die Palästinenser beanspruchen. Auf der anderen Seite liegt es natürlich mitten im verheißenen Land Israel. Wenn man sich diese Situation hier so auch auf der Landkarte vorstellt, dann kann man verstehen, warum dort auch bis heute kein Frieden ist. Dieser Ort in Hebron schaut heute ungefähr so aus, schon älteres Foto, ist eine große Mauer rundherum um einen Komplex gebaut, hat der König Herodes gebaut vor 2000 Jahren, über dem Ort, wo man dieses Grab vermutet hat. Genau weiß man es nicht, darunter war eine Höhle oder ist eine Höhle, aber ob das genau das Grab ist, ist egal, auf jeden Fall ist es in dieser Stadt und in diesem Gebiet. Im Jahre 1215 waren die Kreuzfahrer dort in dieser Höhle unter diesem Komplex. Da waren sie zuletzt drinnen und haben dort angeblich die Überreste gut erhalten gefunden von Abraham und seinen Nachkommen. Können wir nicht wirklich nachprüfen, das Grab ist seither verschlossen. Danach, wie die Moslems halt dieses Gebiet erobert haben und die Juden vertrieben worden sind dort, durften die Juden über viele Jahrhunderte, 7 Jahrhunderte, überhaupt nicht zu diesem Ort hin. Das heißt, die Moslems haben dieses Gebiet erobert und haben den Juden den Zugang dann verweigert. Bis zum Jahr 67, 8. Juni 67, wo die Juden im Zuge des Sechstagekrieges dieses Gebiet sozusagen zurückerobert haben und diesen Krieg ja auch gewonnen haben und dort wieder die Regierenden oder die Herrscher waren über dieses Land. Ihre nach Jerusalem zweiteiligste Stätte. Trotzdem haben die Juden den Moslems den freien Zugang, den ungehinderten Zugang zu diesem Komplex weiterhin gewährt. Er steht auch unter muslimischer oder arabischer Verwaltung, ein arabischer Waqf verwaltet dieses Gebiet. Heute sind da drinnen interessanterweise eine Kirche, die da mal gebaut wurde, die zu einer Moschee umgebaut worden ist, ist heute noch eine Moschee, und ein kleinerer Teil ist eine jüdische Synagoge. Also in diesem einen Komplex kann man von der einen Seite als Araber rein bis zu der Mauer, von der anderen Seite als Jude bis zu der Mauer, und dann können es beide ganz nahe zum Grab hin, aber trotzdem ist da eine Mauer dazwischen. So ist das eben heute dort in diesem Gebiet. Und natürlich hat das zu vielen Massakern geführt. Auch im letzten Jahrhundert gab es viele, viele Tote, die dort um dieses Gebiet oder wegen diesem Gebiet gestorben sind. Jedenfalls ist dieser Landerwerb der erste Landerwerb, der uns berichtet ist. Und im 1. Mose 33 ist uns von einem weiteren Landerwerb berichtet. 1. Mose 33, die Verse 18 bis 19. Da heißt es, danach kam Jakob wohlbehalten zu der Stadt Sichem, die im Lande Kanaan liegt. Nachdem er aus Mesopotamien gekommen war und lagerte vor der Stadt und kaufte das Land, wo er sein Zelt aufgeschlagen hatte. Ein Nomade zieht normalerweise von Fleck zu Fleck, aber in dem Fall hat er das gekauft. Er ist nicht einfach dorthin gezogen, sondern er hat es von den Söhnen Hamors, des Vaters Sichems, um 100 Goldstücke gekauft und errichtete dort einen Altar und nannte ihn Gott, ist der Gott Israels. Im 2. Samuel 24, 2. Samuel 24, das ist das letzte Kapitel und die letzten Verse in diesem Buch, wird uns berichtet vom König David, wie er diesen Tempelberg, wir haben ihn zuerst auf den Fotos gesehen, wie er diesen Tempelberg gekauft hat. Und auch er hätte dieses Land geschenkt bekommen. Der damalige König im Vers 22 sprach zu David, mein Herr, der König, nehme und opfere, wie es ihm gefällt, hätte ihm die Rinder und so weiter auch noch dazugeben. Aber David hat gesagt, nicht doch, sondern ich will das abkaufen für seinen Preis. denn ich will dem Herrn, meinen Gott, nicht Brandopfer darbringen, die ich umsonst habe. Und so kaufte David die Tenne und die Rinder für 50 Lot Silber. Also die Bibel berichtet hier sehr genau von diesen Landkäufen und das hat eben eine sehr, sehr wichtige Bedeutung für die Juden bis heute, weil sie sich natürlich auf diese Landkäufe auch beziehen und daher dieses Land als ihr Land sehen. Egal, was irgendwelche Politiker in New York oder Washington oder Brüssel oder wo auch immer dafür Ideen haben, das wird nicht funktionieren, ohne dass man diese Aspekte mit berücksichtigt. Übrigens, wenn heute ein Palästinenser ein Stück Land an einen Juden verkauft, dann ist das sein Todesurteil. Machpela, so heißt dieser Komplex hier, Machpela bedeutet zweifach. Und man vermutet, dass das zweifach heißt, weil es entweder eine Doppelhöhle war, also mit, weiß nicht, zwei Nischen oder so, oder weil es eben zweifach genutzt wurde, nämlich immer Abraham mit Sarah, Isaac mit seiner Frau und so weiter. Für mich ganz interessant, weil das sozusagen auch heute ein Ort ist, der zweifach genutzt wird, nämlich von zwei unterschiedlichen Religionen oder von zwei unterschiedlichen Glaubensgemeinschaften. Übrigens, im 1. Mose 25 wird uns vom Tod Abrahams berichtet und da wird uns auch berichtet, eben, dass Abraham dann da bestattet wurde und dass bei diesem Begräbnis seine Söhne, und zwar beide, Ismael und Isaac, zugegen waren und dass die da anwesend waren. Auch später, der Enkel von Abraham, der Josef, der hat in Ägypten dann gelebt, hat es dort zu allerhöchsten Ehren gebracht, aber auch er wollte in seiner eigentlichen Heimat und nicht in seiner neuen Heimat, obwohl er dort sehr, sehr angesehen war und mächtig war, der zweitmächtigste nach dem Pharao, er wollte in diesem Grab der Familie, in diesem Familiengrab bestattet werden. Welche Bedeutung hat ein Grab für uns heute? Heute, wo wir ja wissen, dass wir da nicht ewig drin bleiben werden. Und ob da jetzt Knochen drin liegen oder nicht, so ist das relativ egal. In Matthäus 22 lesen wir eine interessante Stelle. Matthäus 22, Vers 31 und 32. Da heißt es, habt ihr denn nicht gelesen von der Auferstehung der Toten, was euch gesagt ist von Gott, der da spricht? Und Jesus bezieht sich hier auf 2. Mose 3, Vers 6. Ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Also, ich bin, hier wird die Gegenwart verwendet. Die Gegenwart heißt, Gott ist heute, also damals, ungefähr 2000 Jahre nach dem Tod von Abraham und weitere 2000 Jahre leben wir heute. Aber diese Gegenwart wird hier zitiert, ich bin der Gott Abrahams. Das heißt, für Gott ist Abraham nicht tot. Abraham lebt für Gott in seinen Augen. In diesem Sinn gibt es eigentlich gar kein Sterben, so wie wir es kennen. Es gibt ein Verändern, es gibt ein Verlassen des Lebens hier auf dieser Welt, aber für Gott gibt es kein wirkliches Sterben. In Hebräer 11, die Verse 8 bis 16, hat übrigens auch letztes Mal schon Wolfgang Binder zitiert, Hebräer 11, ab Vers 8 heißt es, durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, in ein Land zu ziehen, das er erben sollte. Und er zog aus und wusste nicht, wo er hinkäme. Und dann wird diese ganze Geschichte berichtet. Im Vers 13, diese alle sind gestorben im Glauben und haben das Verheißene nicht erlangt, sondern es nur von Ferne gesehen. Aber, Vers 14, wenn sie aber solches sagen, geben sie zu verstehen, dass sie ein Vaterland suchen. Und wenn sie das Land gemeint hätten, von dem sie ausgezogen wären, hätten sie ja Zeit gehabt, wieder umzukehren. Nun aber sehnen sie sich nach einem besseren Vaterland, nämlich dem himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott zu heißen, denn er hat ihnen eine Stadt gebaut. Durch den Glauben opferte Abraham den Isaak und so weiter. Hier wird uns also berichtet, dass es nicht auf dieses Land drauf ankommt, auch wenn es Gott ihm verheißen hat. Er hat uns ein Vaterland gebaut, er hat uns eine Wohnung bereitet, wie es in Johannes 14 heißt. Gott hat uns eine Wohnung bereitet in seinem Land und das ist viel bedeutender als ein Familiengrab. Das ist heute ein Familiengrab. Hier stehen 6 Geschwister am Grab ihrer Familie. Wir sehen uns verbunden mit unserer Schwester, auch wenn sie vor 55 Jahren gestorben ist. So ist sie trotzdem unsere Schwester. Wir sehen uns verbunden mit unserem Vater, der auch schon vor über 40 Jahren gestorben ist. Großmutter, Großvater, sie alle wurden hier begraben. Aber wir wissen, dass sie nicht hier bleiben. Und wenn wir dieses Wissen haben, dann ist das eine große Zuversicht. Egal wie so ein Familiengrab ausschaut, das kann so ein Prunkbau sein, die, die drin liegen, haben keinen anderen Weg. Und wenn ich auch eine goldene Totenmaske habe und weiß ich nicht, wie viel Gold rund um den Sarg habe und allen möglichen Klimbim und die Leiche einbalsamiert wird und mumifiziert wird, dann bleibt eine Mumie über eine trockene Hülle, aber kein Leben. Gott hat einen anderen Weg und egal, ob das ein anonymes Grab ist, letztlich hat Gott einen Weg. Und so kann ich mir heute die Frage stellen, auch wo ich denn begraben sein möchte, okay? Oder was denn auf meinem Grab stehen sollte? Oder welche Grabrede vielleicht gehalten werden sollte? Übrigens in dem Zusammenhang ein kleiner Hinweis zum Thema Begräbnisse und Trauerbegleitung gibt es diesen Samstag hier ab 14 Uhr eine Veranstaltung, wo man Begräbniskultur aus biblischer Sicht, Bestattungsformen und so weiter, wo man sich mit diesem Thema auseinandersetzen kann. Es ist ein Thema, das man meistens lieber verdrängt, aber es wird jeden von uns treffen und betreffen. Ob es dann überraschend ist oder vorhergesehen oder wie auch immer, Fakt ist, dass es einen Zeitpunkt geben wird, wo wir von dem betroffen sein werden. Und dann können wir uns die Frage stellen, ja, was möchten wir, dass von uns überbleibt? Was möchte ich, dass in unserem Grab einmal steht? Das ist eine Gedenkstätte für 6 Millionen Juden, die im letzten Jahrhundert umgebracht wurden. Und diese Gedenkstätte wurde gebaut im Hinblick oder in Erinnerung auch an diesen Vers aus Jesaja. Und ich will ihnen in meinem Haus und in meinen Mauern ein Denkmal und einen Namen geben. Denkmal und Name heißt Yad Vashem, der nicht getilgt werden soll. Egal, wo unser Grab ist, wie das ausschaut, wie prächtig das ist völlig egal. Wir dürfen wissen, dass wir eine Stätte haben, die Gott uns bereitet hat. Aber wie das Grab einmal ausschaut, ist eigentlich für mich jedenfalls, wie mein Grab mal ausschauen wird, ist egal. Das kann ich dann auch nicht mehr beeinflussen. Okay, man kann es vielleicht vorbereiten mit Testament und Geld und weiß nicht was alles. Das kann man schon tun. Aber wo dann meine Stätte sein wird, das kann ich dann nicht mehr tun. Aber wie ich die Zeit verbringe von jetzt, von heute bis zu meinem Tod, das kann ich beeinflussen. Jeder von uns. Jeder, der hier sitzt, kann darüber nachdenken, wie möchte ich die Zeit von heute bis zu meinem Tod leben. Was möchte ich, dass davon in Erinnerung bleibt? Und vor allem mit diesem Weg den wir heute gehen, mit dieser Einstellung, mit diesem Glauben, entscheiden wir über die Städte, die wir danach haben werden. Es liegt an uns. Sie ist bereitet, es ist ein Angebot, aber ob wir das in Anspruch nehmen, wenn mir jemand eine Wohnung zur Verfügung stellt, ist das wunderbar, aber letztlich muss ich dann dort einziehen, wenn ich dort wohnen will. Den schönsten Grabspruch, den ich eigentlich kenne, der ist über diesem oder in diesem Grab, das ist das Gartengrab in Jerusalem, ein altes Grab, das, von dem man weiß, dass es so aussieht wie die Gräber zur Zeit Jesu. Ob es seins war, wissen wir nicht. Aber in diesem Grab drinnen ist auf der Türe ein Spruch angebracht: He isn't here for his reason. Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Es ist egal, welche Grabstätte letztlich überbleibt. Wichtig ist, Jesus lebt und wichtig ist, auch wir werden auferstehen. Wenn du hier in Österreich dein Heimatland hast, so wie ich, dann ist das schön, aber es ist nicht von ewiger Dauer. Es hat ein Ende. Jeder Besuch auf einem Friedhof macht uns das bewusst. Wenn du dein eigentliches Heimatland irgendwo in der Ferne hast und jetzt lebst du hier in Österreich, geht es dir vielleicht so wie dem Abraham, der auch in einem fremden Land gelebt hat. Aber du darfst dir der Verheißung bewusst sein, egal ob du hier ein Stück Land kaufst oder nicht. Gott hat eine Wohnung vorbereitet. Eine Wohnung in unserem wirklichen, in unserem echten Vaterland. Wann wir die beziehen werden, das wissen wir nicht. Aber wie wir die Zeit bis dahin verbringen, das liegt in unserer Hand. Wir können nicht den Zeitpunkt bestimmen, wo wir geboren werden. Okay, der Arzt um ein paar Tage auf oder ab. Wir sollen nicht den Zeitpunkt bestimmen, wann das Ende unseres Lebens auf dieser Erde ist. Aber wir sollen bestimmen, wie wir den Zeitraum auf dieser Erde verbringen. Meine Zeit steht in deinen Händen. Das wollen wir jetzt als Schlusslied für diese Predigt singen.